Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letztes Mal haben wir uns mit einer ganz zentralen Tugend, einer Grundtugend beschäftigt, der Tugend des Gehorsams. Der Heilige Benedikt hat uns in dieser heilsnotwendigen Tugend unterwiesen. Heute wollen wir uns einem anderen heiligen Patron unseres Instituts zuwenden, nämlich dem heiligen Thomas von Aquin, ein Heiliger für unsere Zeit, die Liturgie im Leben des heiligen Thomas von Aquin. Also worum sich natürlich die Liturgie dreht, und gerade auch im Leben des einzelnen Christen, das ist die Kontemplation. Und da möchte ich zunächst einfach mal diesen Begriff klären und den heiligen Alphonsus von Liguri zu Wort kommen lassen, der sagt, dass die Kontemplation darin bestehe, mit einem einfachen, kurzen Blick die Wahrheiten zu sehen, welche vorher nur durch eine längere Gedankenfolge erforscht werden konnten. Also es ist sozusagen eine, nicht der Engel, die die Realität wahrnimmt, nicht die einzelnen Teile, sondern das Gesamte, das sich der Seele darbietet, also dem inneren Blick der Seele, nicht, dass man sozusagen die Dinge nicht von außen betrachtet oder die Wahrheiten von außen erwägt, sondern zu sehen, wie sie innerlich miteinander verknüpft sind. Der große katholische Philosoph Joseph Pieper hat die Kontemplation folgendermaßen definiert. Er sagt, dass sie ein schweigendes Vernehmen von Wirklichkeit sei, nicht denkendes, sondern schauendes Erkennen, eine Weise der Erkenntnis, die sich nicht erst auf ihren Gegenstand zubewegt, sondern in ihm ruht. Der Schauende hat gefunden, wonach der Denkende sucht. Ein von Staunen begleitetes Erkennen sei die Kontemplation. Und Staunen kann nur, wer noch nicht das Ganze sieht, Gott staunt nicht, sagt Joseph Pieper. Nicht, also es ist so eine innere Schau des Herzens, die heilige Liturgie, das Gebet der Kirche, wenn wir uns da hinein versenken, erwerben wird. Im Leben des heiligen Thomas von Aquin ist es ganz offensichtlich, wie sehr er vom benediktinischen Geist der Liturgie beeinflusst war. Wir leben halt in einer Zeit heute, die durchaus un- oder antikontemplativ ist. Nicht? Diese Dinge sind uns völlig fremd. Wir sind in so einem Strudel der Beschäftigungen, der Bilder und Einflüsse und Reize, die uns bestürmen, hineingetaucht. Und dieses dem kontemplativen Fremdsein, das hat sich auch in der Liturgie niedergeschlagen. Denn der beschauen und empfangen unkundige Mensch, der stellt sich ihm vielerorts als aktiver Formgeber der Liturgie dar. Und was im Allgemeinen gesprochen die volle geistliche Entwicklung vieler Katholiken dämpft, das ist der Aktivismus, das Unvermögen, die eigene Tätigkeit zu unterbrechen oder wenigstens sie Gottes heiligem Einfluss unterzuordnen. Ja, dieser Ungeist, der ist auch in die Liturgie eingedrungen, wie das ehemals vom Kardinal Ratzinger beschrieben wurde. Er sagt: An die Stelle der gewordenen Liturgie hat man die gemachte Liturgie gesetzt. Man wollte nicht mehr das Organische werden und reifen, das durch die Jahrhunderte hin Lebendigen fortführen, sondern setzte an dessen Stelle, nach dem Muster technischer Produktion, das Machen, das platte Produkt des Augenblicks. Das Kontemplative lässt uns sozusagen nicht im vergänglichen Augenblick verweilen, sondern in jenem Augenblick, der nicht vergeht, der Ewigkeit. Die Liturgie nicht hatte immer diese Fähigkeit, diese Aufgabe, diesen Augenblick, der nie vergeht, dieses Ewige, nicht diese vollkommene Schönheit und Güte und Wahrheit den Menschen zu vermitteln. Und es ist bekannt, dass jegliche Ideologie, sei es nun der Aktivismus, wo der Mensch alles tut, oder der Quietismus, wo der Mensch nichts tut, oder der Rationalismus, wo des Menschen Verstand alles ist, oder der Fideismus, wo dessen Verstand nichts ist. All solche Irrtümer stammen von einem verkrüppelten Verständnis der Menschennatur. Der heilige Thomas von Aquin hatte ein ganz anderes, ein vollständiges Verständnis der Natur des Menschen. Und wie gesagt, ein Grundbedürfnis des Menschen nach dieser Ruhe im Wahren, das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis, einen Durst nach Kontemplation. Aus persönlicher Erfahrung wusste der heilige Thomas, dass der Mensch ein kontemplatives Wesen sei. Weil wir denken können und freien Willen haben, darum können wir beten. Die Betrachtung göttlicher Wahrheit und Schönheit, das Verlangen nach Güte ist ein tief menschliches. Ohne Kontemplation findet der Mensch nie wahren Herzensfrieden, denn nur vollkommene Freude lässt das Herz vollkommen ruhen. Gott allein teilt volle Freude mit, weil er allein das höchste Gut ist, indem unser Wille alles Gute findet und es nicht anderswo suchen muss. Liebe Gott, der sich mitteilt, der uns seine Geheimnisse mitteilt, der uns eintauchen lässt in sie, er tut das durch die heilige Liturgie. In seinen Biografien wird der heilige Thomas als Mann des Gebets und höchster Kontemplation beschrieben. Er war eben ein geistlicher Sohn des heiligen Benedikt und darum ein großer Liebhaber und Lehrer der Kontemplation. Die Epoche unseres Heiligen war eine kontemplative Periode der Geschichte, eine Blütezeit der Wissenschaft, der Kunst und der Religion. Das Gute, Schöne und Wahre, die waren im Mittelpunkt des europäischen Lebens. Große Ordensleute wie der heilige Albert der Große waren Priester, Wissenschaftler und Philosophie- und Theologieprofessoren. Diese in jener Epoche erreichten Höhepunkte christlicher Zivilisation, die sprechen für die Ironie dieses von der Renaissance geprägten Namens dieser Periode, nämlich des Mittelalters. Eines vermeintlich bedeutungslosen mittleren Zeitalters des Verfalls zwischen Antike und Neuzeit. Also man hat nichts aus diesen Namen für eine Zeitspanne, die ungefähr 1000 Jahre umfasst und die sich durch, wie gesagt, die wahre Zivilisation des Abendlandes, nicht das Befördern der Religion, der Wissenschaft, der Kunst auszeichnet. Die Summe der Theologie des heiligen Thomas, sein Meisterwerk, ist das Resultat eines ungewöhnlichen Verstandes, eines hervorragenden Gedächtnisses, welches alle großen Lehren der Denker der Vorzeit absorbiert hatte und seines scharfsinnigen Geistes von Beobachtung und Überlegung. Wie ein großer Komponist, der die ganze Musik sozusagen gleichzeitig hört, bevor er sie niederschreibt, sieht er das große Licht der ewigen Wahrheit, wie es sich in den Prismen der Geschöpfe bricht. Die tätige natürliche Vernunft, Philosophie, ist die Dienerin der Theologie und wird so zum Tätigen durch den Glauben erleuchtenden Verstand. Nicht? Der Glaube unterdrückt nicht oder degradiert nicht den Verstand, sondern nicht der Glaube erhebt den menschlichen Verstand zu unerwarteten Höhen. Philosophie ist die Dienerin der Theologie, der Verstand ist der Diener des Glaubens. Die Philosophie, der Verstand, das ist das solide, natürliche Fundament des zu Gott führenden Weges. Es sei noch mal hingewiesen in unserer Zeit, unserer gottlosen Zeit, wo gerade auch jene, die sich Atheisten und Antitheisten nennen, immer verwegener werden, dass der heilige Thomas ja auch seine berühmten Gottesbeweise geführt hat. Das heißt, auf der Ebene der Vernunft bewiesen hat, dass es den lieben Gott, die Ursache aller Dinge, den ersten Beweger, die Vollkommenheit aller Dinge, dass es ihn geben muss. Nicht gewisse Wahrheiten, die sind dem menschlichen Verstand, obwohl nicht dem Verstand jedes Menschen, zugänglich. Und darauf baut auch die Religion auf. In anderen Worten, dass Gott existiert, das ist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern das kann die Vernunft normalerweise feststellen, aber dass Gott dreifaltig ist, ist etwas, das wir nur aus der Offenbarung wissen. Da kann man dann nicht beweisen, dass Gott dreifaltig ist, aber man kann beweisen, dass es geoffenbart ist, dass Gott dreifaltig ist. Und man kann alle Scheinargumente gegen die Dreifaltigkeit entkräften. Jedenfalls, jemand wie der heilige Thomas von Aquin, der ist nicht aus irgendwelchen eitlen Gründen auf die Philosophie und die Theologie aus. Beide dienen der Aufnahme göttlicher Wahrheit, um wieder umgekehrt von dieser Wahrheit absorbiert zu werden. Diese Wahrheit, die nicht etwas ist, sondern jemand ist, Jesus Christus. Ja, der heilige Thomas von Aquin, der wurde von den geistlichen Söhnen des heiligen Benedikt erzogen. Fünfjährig begann seine Ausbildung im berühmten Kloster von Monte Cassino. Nicht ein benediktinisches Kloster, das ist dort, wo dieser Geist der Kontemplation zu Hause ist. Die Stille regiert hier und Gott wird immer zuerst gedient. Die durch den Tag verlaufende liturgische Handlung hat den Primat, die wichtigste Aufgabe des Mönchs ist die heilige Liturgie, der fast seine ganze Zeit geweiht ist. Was verbleibt, ist dem persönlichen Gebet, der brüderlichen Nächstenliebe, der manuellen Arbeit und dem Studium vorbehalten. Wir müssen diese im Geist der Liebe gelebten christlichen Ideale, wie sehr müssen sie den heiligen Thomas tief beeindruckt haben. Während der feierlichen Liturgien, denen er als Benediktiner Oblate beiwohnte, betrachtete er bereits im Kern alle Geheimnisse der Theologie. Wir sind gewahr, dass die Liturgie ein Locus Theologicus ist, wo einige Lehren des ungeschriebenen Gotteswortes, Tradition genannt, zu finden sind. Nicht der Glaube findet, die Glaubenswahrheiten finden ihren Ausdruck in der offiziellen und feierlichen Form des Gebetes der Kirche. Dann gibt es auch diese Verbindung, die Sie kennen, nicht, dass das Gesetz des Glaubens das Gesetz des Gebetes ist. Bis zum Lebensende ist der benediktinische Einfluss beim heiligen Thomas wahrnehmbar. In seinem Kommentar der Psalmen, die bekanntlich den wesentlichen Teil des liturgischen Gebetes einnehmen unterstreicht er die Wichtigkeit der Psalmen, indem er lehrt, dass sie den gesamten Inhalt der Theologie in sich bergen. Bemerkenswert ist es, dass die Psalmen nur in einem Buch enthalten sind und nicht über die Bibel verteilt sind. Sie sind weder Unterweisungen noch Erzählungen, sondern liturgischer Lobpreis, Dank und Gebet. Kurz gesagt, gibt es nichts Erhabeneres oder Tiefsinnigeres als das liturgische Gebet der Kirche. Und weil er eben ein wahrer Theologe war, deswegen hat der heilige Thomas die Liturgie hochgeschätzt. Darüber werden wir heute nicht sprechen, aber das zeigt sich ganz besonders in seiner liturgischen Andacht, in seiner Verehrung, gerade auch des Allerheiligsten Altarsakraments. Heilige Thomas, der selber Priester war, Sie kennen das wahrscheinlich aus seinem Leben, nicht, er hat nicht nur wunderbare Dinge geschrieben über den Herrn, über die Passion, über die Heilige Messe, über die Heilige Eucharistie, sondern er war selbst davon so sehr durchdrungen, dass er nicht nur natürlich seine Heilige Messe täglich gelesen hat, sondern dann auch immer eine zweite Messe zur Danksagung ministriert hat. Die Theologie kann nur systematischer und ausdrücklicher sein, was aber nicht notwendigerweise das Menschenherz anspricht. Nicht diese Wahrheiten Jesu Christi, diese Heilswahrheiten, die kommen natürlich viel klarer zum Ausdruck in der Theologie, in den Schriften. Aber was die Liturgie natürlich ganz besonders gut kann für jenen, der ihr mit einem offenen Herzen, sozusagen mit offenen Augen des Herzens gegenübersteht, die Liturgie, die kann direkt zum Herzen sprechen. Zahlreich waren die Männer großen Wissens, die aber nicht Männer großer Gottesliebe, Heilige waren. Der heilige Thomas, der war beides. Also die Kontemplation, die lernen wir in der göttlichen Liturgie. Das heißt, wir brauchen gerade in unserer antikontemplativen und darum unmenschlichen Zeit die heilige Liturgie. Nicht damit das Herz ruhen kann, nicht in irgendwelchen einzelnen Wahrheiten, sondern in jener höchsten Wahrheit selbst, durch die alles wahr ist, auf die alle Wahrheiten hindeuten, nämlich der dreifaltige Gott selbst. Gesegnet sind wir, weil wir Zugang haben zur einflussreichsten und zugänglichsten Schule der Kontemplation, zur klassischen römischen Liturgie. Hier werden wir mit der Objektivität Gottes und der Objektivität der übernatürlichen Ordnung konfrontiert. Nicht? Die kommt ganz klar und ganz wunderbar zum Ausdruck. Wie Gott wünscht, wird er hier verherrlicht. Nicht? Gott hat nicht nur ein Recht, von seinem Geschöpf verherrlicht zu werden, das heißt erkannt und geliebt zu werden, sondern er hat auch das Recht, sich so verherrlichen zu lassen, wie er das wünscht. Und Sie sehen das ja auch im Alten Testament, wie spezifisch Gott war, wenn es darum ging, wie er von seinem auserwählten Volk verehrt und verherrlicht werden wollte. Das heißt, wesentlich neue Wege der Gottesverehrung, die kann es nicht geben, weil Gott und auch der Mensch wesentlich immer dieselben bleiben. Nicht? Die Natur Gottes ändert sich nicht und auch die Natur des Menschen ändert sich nicht. Unter dem direkten Einfluss der göttlichen Vorsehung wuchs die klassische Liturgie der Kirche. Wie der Heilige Geist den physischen Körper Jesu formte, um ihn eben einen vollkommenen Lobpreis der göttlichen Herrlichkeit zu machen. Nicht? Sein Leib ist jener Tempel, von dem er sagte, dass man ihn doch niederreißen sollte und dass er ihn in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Nicht? Diesen Tempel des göttlichen Lobpreises, diesen neuen und ewigen Tempel, den hat der Heilige Geist geformt. Und genauso formt er auch eben den mystischen Leib oder den geistigen Leib Jesu Christi. Und genauso formt er eben auch diese vollkommene Gottesverehrung, die in diesem geistigen Tempel stattfindet. Unsere Liturgie ist genitum non factum, gezeugt, nicht geschaffen. Das heißt, in gewisser Weise aus Gott geboren. Insofern das Glaubensverständnis der Kirche wuchs und entsprechend den geistlichen Bedürfnissen und Bedingungen der Zeit wurde die göttliche Liturgie durch neue Gebete und Zeremonien bereichert, die verwurzelt sind in der Natur der Liturgie und der Kirche selbst. Hier zum Beispiel verdanken wir die sogenannte große Elevation bei der Wandlung jener Epoche der Kirchengeschichte, wo die Gläubigen eine äußerst tiefe Verehrung des Allerheiligsten hatten. Nicht? In diesem Mittelalter. Nicht? Entsprechend eben der Spiritualität der Kirche der Jahrhunderte, entsprechend der Bedürfnisse der Gläubigen sind die Zeremonien der Kirche über die Jahrhunderte gewachsen. Nicht? Also herausgewachsen aus der Kirche selbst. Nicht? So wie es im Menschen geschieht, im menschlichen Körper. Nicht? Nichts, wie es oft geschieht, wenn man ein Gebäude baut. Nicht? Man fügt Ziegel und alle anderen Elemente aneinander, sondern es ist etwas, das lebendig ist. Die authentische Liturgie der Kirche wuchs und entfaltete sich unter dem direkten Einfluss des Heiligen Geistes. Dieses göttliche Lebensprinzip belebt allzeit die Kirche und leitet sie, wie eine menschliche Person unter dem Einfluss einer menschlichen Seele wächst und ihr ganzes Potenzial entwickelt. Nicht so wie wir ein für Wachstum und Dasein und Aktivität ein Lebensprinzip brauchen, nämlich unsere Seele. Genauso hat auch die Kirche eine Seele und diese Seele, das ist der Heilige Geist. Aus diesem Grund kannte sie die Kirche nie etwas ihrer Natur oder ihrem vitalen Wachstum und ihrer Entwicklung Fremdes, was im Gegensatz zu einer liturgischen Fabrikation stünde, wo äußerlich ein Teil zum anderen hinzugefügt wird. Jesu Christi ewiges Priestertum ersetzte das unvollkommene Priestertum des Alten Testaments, das zum puren Lippenbekenntnis geworden war. Nur durch ihn will Gott verherrlicht werden, indem er sein Wohlgefallen gefunden hat. Und wenn wir sagen, durch Jesus Christus, dann meinen wir, wie der Heilige Augustinus sagt, den ganzen Christus. Die ganze Kirche, der mystische Christus und darum eben auch der mystische Priester verherrlicht Gott durch ein unaufhörliches Lobopfer, durch Psalmen, Hymnen und die Abschnitte der Heiligen Schrift, die weltweit Tag und Nacht andächtig von Klerus und Ordensleuten rezitiert werden. Dieses Gebet, das man das göttliche Offizium nennt, führt hin und fließt vom eucharistischen Opfer Jesu bei der Heiligen Messe. Nicht Offizium bedeutet einfach, dass es eine für Gott vollbrachte Pflicht ist. Nicht, dass zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht durch Priester oder Ordensleute oder Kleriker gewisse Gebete verrichtet werden. Darum Offizium. Der Kirche öffentliche Lobpreis Gottes ehrt und verherrlicht letztlich ganz und gar den Namen ihres Bräutigams, der da heißt Jesus. Und das bedeutet, Gott rettet. Gott rettet, warum? Weil wir uns nicht selbst retten können. Nicht? Man kann sich nicht an seinen Schnürsenkeln aus einer Grube herausheben. Nicht? Wir müssen uns vom lieben Gott aus der Grube herausheben lassen. Nicht? Die Blinden, die anderen Blinden gefolgt sind und hineingefallen sind, die müssen herausgehoben werden von jenem, der die Blinden sehend macht, weil er selbst das Licht ist. dieser jemand, der ist, wie schon erwähnt, tätig. Nicht, er ist ein ewiger hoher Priester und er ist tätig, ganz besonders in jenem Zentrum und Höhepunkt der heiligen Liturgie, der heiligen Messe. Nicht ohne den unsichtbaren Priester Jesus Christus, der wirkt und der jeden von uns Priestern befähigt zu sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut, da gäbe es überhaupt keine heilige Messe. Und so ist Christus wirksam, jener, der die unsterblichen Seelen rettet, die ansonsten verloren wären. Ohne Jesus, ohne seine Gnade sind wir und vermögen wir nichts. Sagt er doch selbst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sofern wir empfänglich sind, empfangen wir immer von ihm. Nicht die Kinder, wenn die den Mund aufmachen, dann sieht die Mutter, dass sie hungrig sind, beziehungsweise nicht nur, dass sie hungrig sind, sondern dass sie auch dann essen wollen. Das geht ja nicht immer Hand in Hand. Und dann füllt die Mutter den Mund mit Speise. Und so macht es der liebe Gott auch. Durch die wunderbare klassische Liturgie sind wir jeglichen Pelagianismus fern. Das heißt, dass wir meinen, dass wir auf irgendeine Weise ohne die Gnade, ohne göttliche Hilfe unser Heil wirken könnten. Wir sind da in der heiligen Liturgie, um zu schauen, um zu empfangen, um demütig die Augen und den Mund unserer Herzen zu öffnen. Das heißt, in der heiligen Liturgie, da schaue ich von mir weg und da öffne ich mich demjenigen, welcher der ganz andere, der größere ist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.